ARD.
Wir sind jetzt noch nicht Man City oder Barcelona, wo wir sagen, wir spielen unseren Stiefel überall durch, egal wer kommt, sondern muss sich auch ein bisschen am Gegner orientieren, der auch ein bisschen was zu bieten hat, ein paar Stärken auf dem Platz bieten kann. Daher geht's die Balance zu wahren.
Nur der FCK, der SWR Sport Podcast.
Und damit herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Nur der FCK. Sebastian Zobel wieder hier an meiner Seite im Studio in Kaiserslautern. Hallo Sebastian.
Servus und hallo.
Und es ist eine recht ungewohnte Zeit, um sich nochmal mit dem Geschäftsführer des 1. FC Kaiserslautern zu unterhalten. Normalerweise machen wir das unmittelbar nach der Saison, aber wir hatten ja unsere Sonderpodcasts. Das teuflische Wunder des 1. FC Kaiserslautern, 3 Folgen, die übrigens immer noch auf allen Plattformen zu finden sind. Wer da noch nicht reingehört hat, es lohnt sich, damals deutscher Meister als Aufsteiger. Aber wir freuen uns auch ein paar Wochen nach Saisonende auf den Geschäftsführer Thomas Hengen. Hallo.
Hallo, herzlich willkommen und danke für die Einladung.
Ja, gerne. Thomas, mit ein bisschen Abstand ist es vielleicht sogar ganz vorteilhaft, mal nochmal zurückzuschauen auf die Saison. Wenn man das so eine Woche später macht, da ist es noch recht frisch. So mit diesem Abstand, wie schätzt du die abgelaufene Spielzeit als Aufsteiger? Wie schätzt du das ein?
Ja, also insgesamt, mal ohne den Eindruck jetzt der Vorrunde oder des Superstarts, den wir hatten, sehr, sehr solide. Ich glaube, wir sind alle happy mit einer Saison, ich glaube seit langer Zeit mal ohne Stress am Saisonende, ohne Nervenkitzel, mit einer Mannschaft, die durchweg unter Strom gestanden hat und immer, wenn es drauf angekommen ist, da gewesen ist, den Klassenerhalt, ich glaube 7, 8 Spieltage vor Schluss schon gesichert hatte. Was uns ein bisschen Planungssicherheit gibt oder gab und summa summarum mit den ganzen Verletzungen, wenn man das nochmal in der Rückrunde dann durchspielt, mit dem Momentum, das du nicht mehr hattest, mit einer Erwartungshaltung, was auch völlig normal ist in einem Umfeld wie im Traditionsclub, auch von unseren eigenen Ambitionen. Aber summa summarum können wir zufrieden sein, ohne natürlich die Analyse einer Saison, die wir jedes Jahr machen, vorzunehmen und da auch nichts unter den Tisch fallen lassen werden.
Kannst du trotzdem nachvollziehen, dass es gerade aufgrund dieses nicht wegzuredenden Abwärtstrends in dieser Rückrunde, dass es da Stimmen gibt, die sagen, oh, da ist aber doch enttäuschend. Kannst du das nachvollziehen? Gerade bei dieser Fanbase, die der FCK hat.
100%. Wir haben ja selber Ambitionen. Wir sind ja selber Leistungssportler und wollen immer das Maximum rausholen, was möglich gewesen wäre. Nichtsdestotrotz musst du Kirche im Dorf lassen, musst du sagen, wo du herkommst, wo du hin willst, war deine allererste Saison in der, also jetzt bist du ja ein Zweitligist, weil du hast ja bestätigt, bist ja drin geblieben. Und jetzt kommt noch eine schwierige Saison auf uns zu, wenn du die Absteiger anguckst, oder du kannst es auch positiv sehen, wird noch attraktiver, die Liga. Also noch ausgeglichener, als es schon war. Und deswegen kann ich das 100% nachvollziehen. Eine Krise war Ergebniskrise. Da gehen wir voll mit, absolut. Die Leistungskrise. Aber so ist halt Fußball. Wenn man nur das Derby nimmt vom KSC zu Hause und das dann auswärts sieht, ne, dann nimmst du zu Hause, war das Spiel nicht gut, war das Ergebnis gut. Auswärts war das Spiel gut und das Ergebnis nicht gut. Also das dann irgendwann hinzukriegen, dass du eine gute Performance hinkriegst und das Ergebnis gut hinkriegst, das ist natürlich ein nächster großer Schritt, was eine große Herausforderung werden wird.
Sebastian, der Thomas hat ja angesprochen, die Absteiger, die runterkamen, Hertha und auch Schalke. Wäre doch ein schönes Eröffnungsspiel. Freitagabend, Ende Juli, Lautern gegen Schalke auf dem Wechselberg, 50.000.
Da gehe ich voll mit. Ich glaube, man hat ja schon so oft von der besten zweiten Liga aller Zeiten gesprochen. Ich glaube, nächste Saison, die kann was, oder Thomas?
Ja, Liga. Das hörst du jedes Jahr. Und jedes Jahr denkst du, es nicht zu toppen. Und dieses Jahr ist es mal wieder zu toppen, weil der HSV nicht hochgegangen ist und zwei große Teams runtergekommen sind. Deswegen wird's eine geile Liga.
Ich wollte nochmal zum Thema Erwartungshaltung kommen. Ich glaube, es ist auch einfach so ein bisschen tricky, weil ihr habt euch ja mehr oder weniger diese Erwartungshaltung auch so ein bisschen einfach selber erspielt durch gute Leistung. Ne? Ihr habt ja, ich habe es hier auch mal gesagt, so in meinen Augen am Anfang zum Saisonstart auch vielleicht ein bisschen overperformed und danach vielleicht ein bisschen unter dem Niveau gespielt, was ihr eigentlich habt. Und im Endeffekt seid ihr, glaube ich, auf dem rausgekommen, was ungefähr vielleicht drin war. Aber ihr habt euch, glaube ich, einfach auch selber diesen, ich will jetzt nicht sagen Druck, aber diese Erwartungshaltung auch so ein bisschen geschürt, oder?
Ja, natürlich. natürlich, ist ja klar, mit jedem weiteren gewonnenen Spiel in der Schlagzahl, wo es in der Vorrunde vonstatten ging, dann machst du dir den eigentlich Druck. Aber das ist ja ein schöner Druck. Also ist ja jetzt nicht so, dass wir traurig sind mit dem Fan-Schnitt, den wir hatten mit über 40.000 in der zweiten Liga. Das ist sensationell. Also unfassbar, wie die Fans uns nicht nur zu Hause, auch auswärts unterstützt hatten. Und jetzt auch wieder hat man am ersten Verkaufstag Dauerkarten die 10.000 schon wieder erreicht. Am allerersten Tag, das muss man sich mal reinziehen, das ist unfassbar. Ja, und wir spüren die Verantwortung und auch die Ambitionen unseres Umfelds, aber auch unsere eigene Ambition. Und das ist klar, dass wir versuchen werden, den Kader so konkurrenzfähig wie möglich aufzustellen. Und deswegen sind wir ja auch mitten in den Planungen, mit den Arbeiten drin. Aber der Markt aktuell ist ja noch sehr, sehr ruhig. Das merkst du, weil die Bundesliga ist noch einen Tacken wie immer später anfangen und erst dann halt das Ganze ins Rollen kommt.
Außerdem, das habe ich von vielen Geschäftsführern gelernt, man wartet, wenn man gerade nicht mit Millionen um sich werfen kann, immer bis zum Ende, da werden die Spieler meistens noch ein Stück weit preiswerter.
Ja, bei dem einen oder anderen kannst du auch warten, aber man sollte jetzt schon ein bisschen anfangen. Es ist wie immer die Balance zu finden.
Ich wollte noch ganz kurz was zum Thema Zuschauerschnitt sagen, weil du es auch angesprochen hast. Das muss man sich ja auch mal verdeutlichen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, dass im Deutschlandvergleich ist es, glaube ich, Top 12. Ne? Ich glaube, 12. Platz vom Zuschauerschnitt ungefähr. Also auf jeden Fall weit vor einigen Bundesligisten. Ich glaube, unmittelbar hinter Werder Bremen. Und da geht ja auch theoretisch noch mehr. Und wenn die Leistungen gut sind, kann ja der Zuschauerschnitt sogar, sagen wir mal, 45.000 theoretisch sein.
Aber keinen Druck aufbauen.
Nein, keinen Druck aufbauen. Ne? Ich meine damit nur, das ist halt ein echtes Pfund, ne? Also das ist quasi fast oder an der Schwelle zur Top 10 in der Bundesliga mit noch Luft nach oben. Also das ist einfach Wahnsinn. Das muss man einfach mal so sagen.
Brutal, muss man echt so sehen. Also und schön und toll und gerade für unsere Spieler und das auch nochmal ein Faustpfand für die ein oder andere Verhandlungsrunde, wenn du ein Spieler am Tisch saß, um zu sagen, du kannst fast jedes zweite Wochenende vor voller Hütte spielen.
Aber bringt das wirklich was? Da muss ich reingehen. Bringt das wirklich was? Überzeugt das wirklich die
Teilweise, Spieler? Teilweise, ne? Teilweise. Nicht mehr so wie früher, ist klar. Weil das Monetäre ja, halt immer schon wichtig war, aber in der heutigen Zeit, das Allerwichtigste ist. Aber das Drumherum, das spielt schon noch eine Rolle.
Ja, das
wird auch warm genommen.
Gesamtpaket
genau.
Muss halt
stimmen. Genau, du hast die Soft Skills, wie man so schön sagt, heutzutage ja auch noch mit drin und da gehört das mit Sicherheit dazu.
Ich habe noch eine Frage zu diesen Dauerkarten. Habt ihr euch da eine Obergrenze gesetzt oder bei einem Fassungsvermögen von fast 50.000 ist egal?
Lass uns mal jetzt weiter anfangen. Wir hatten in der abgelaufenen Saison die 20.000 überschritten. Wir werden da situativ eingreifen müssen, aber in der Situation waren wir noch nicht, dass wir jetzt den Stadion abschließen müssen, dass wir nur noch Dauerkarten rausgehen.
Kommen wir mal zurück auf die abgelaufene Saison. Jetzt haben wir über das Allgemeine, über Tabellen gesprochen. Dirk Schuster ist mit der kompletten Saison jetzt durch, hat zwar die Vorbereitung auch noch machen können, ist mit der Relegation eingestiegen. Wie fällt das Fazit aus des Geschäftsführers, was den Trainer angeht?
Naja, der Cheftrainer kam ja mit seinem Co-Trainer in einer wirklich, will nicht sagen angespannten Situation, aber der ist all in gegangen, haben sich auch beide komplett committed, sollte das Ziel nicht erreicht werden, dass wir dann auch zusammen in die dritte Liga gehen. Also das war ein klares Commitment und eine klare Aussage, was ein starkes Zeichen war. Hat dann durch Erfahrung und Kommunikation mit der Mannschaft dann diese taktische Variante erarbeitet, ist ja schon eine Herausforderung, wenn du eine Saison fast durchgehend mit einer Dreierkette spielst und dann ausgerechnet in den entscheidenden Playoffs mit einer Viererkette reingeht und das geht schief, ne, dann können sich auch alle ausmalen, was dann für ein Echo kommen werden würde. Aber das hat er mit der Mannschaft zusammen erarbeitet. Auch die Mannschaft war der Meinung, dass das auf Dresden besser passt und ja, hat die Aufstiegsspiele gemeistert mit der Truppe, hat dann ja auch die Schlüsse gezogen, wie wir als Aufsteiger gegen die sogenannten größeren Mannschaften spielen, auch gegen die kleineren Mannschaften, für uns oder für den Fan vermeintlich kleinere Mannschaften. Ich meine, wir sind jetzt das erste Jahr in der zweiten Liga und ist auch in sagen wir mal, nicht unruhigeren Zeiten, aber in ein bisschen hektischeren Phasen immer ruhig geblieben und ich glaube, das zeichnet ihn auch aus.
Wie ist das eigentlich? Ihr habt ja, ihr werdet ja sehr, sehr viel miteinander sprechen, was das Sportliche angeht und wahrscheinlich auch die Ausrichtung. des Vereins und der Art und Weise, wie ihr spielen wollt. Es ist ja immer so, ich denke, ein Trainer hat eine Idee, wie er spielen lassen will, aber ich gehe mal davon aus, du hast ja sicher auch eine Idee, was du dir als Geschäftsführer für den Gesamtklub vorstellst, wie so die Spielweise sein sollte, wie der FCK in seinen Spielen auftreten sollte. Mhm. Wie sieht das ungefähr aus?
Ja, wir haben unsere täglichen Sitzungen, also nicht nur mit den Cheftrainer, auch mit dem Staff, genauso mit der Geschäftsstelle. Von der sportlichen Ausrichtung sind wir relativ flexibel. Ich glaube, wir sind jetzt noch nicht Man City oder Barcelona, wo wir sagen, wir spielen unseren Stiefel überall durch, egal wer kommt, sondern muss sich auch ein bisschen am Gegner orientieren, der auch ein bisschen was zu bieten hat, ein paar Stärken auf dem Platz bieten kann. Was dann alle diese Saison rausgekommen ist, ist schon, dass wir zu Hause ein bisschen dominanter versuchen aufzutreten und ein bisschen höher zu stehen, aber du musst halt auch aufpassen, in der Klasse der Liga, wo wir uns jetzt beschäftigen, da kann der Schuss schnell nach hinten losgehen, daher geht's die Balance zu wahren. Flexibel waren wir in der abgelaufenen Saison, wollen wir auch bleiben, nach wie vor, ob wir vermehrt Dreierkette spielen, das werden wir sehen, wie wir auch auf dem Transfermarkt vorankommen. Das ist ja auch immer eine Frage, welches Spielermaterial hast du zur Verfügung? Dann kannst du auch verschiedene Systeme oder das System vermeintlich, das dir am besten passt, dann umsetzen. Da sind wir relativ flexibel. Wir haben 4-3-3 gespielt, wir haben 4-2-3-1 gespielt. Auch ein 3-4-3 wäre möglich, je nachdem, welche Typen du dann zur Verfügung hast. Also da sind wir ähnlich ausgelegt und Fakt ist, dass wir, so wie wir zu Hause gespielt haben, auch mit den Comeback-Qualitäten, die wir gezeigt haben, diese Mentalität, die wir gezeigt haben, dass wir das auch weiter forcieren wollen und müssen, weil das die DNA vom FCK ausmacht, dass die Spieler wissen, dass auf dem Betzenberg, bis der Schiri abpfeift, alles möglich ist.
Waren schon schöne Fußballerlebnisse dabei. Ich möchte mal die Brücke zur Zukunft so ein bisschen schlagen mit so einer Fußballfloskel, die du wahrscheinlich auch kennst. Wie man aus einer Saison rausgeht, geht man auch wieder rein.
Dann haben wir eine schlechte Vorrunde,
genau, ergebnistechnisch genau, vor der Nase. Das wollte ich gerade sagen. Wenn ich so auf die letzten Ergebnisse schaue, war nicht ganz so doll. Aber ich glaube, das ist einfach nur eine Floskel. Ich kann mir gut vorstellen.
Der schwerste Gegner ist der, der Nächste.
Aber sowas bleibt nicht in den Köpfen. Das will ich damit mal
sagen. Nein, also jedes Spiel ist ja separat zu sehen. Genauso Vorrunde, Rückrunde. Es gibt ja eine ganze Saison zu analysieren. Wir haben ja auch nicht nur in der Vorrunde gute Spiele gemacht. Also das kaschierte ja auch das ein oder andere Ergebnis in der Vorrunde. Denn Fußball ist nicht nur schwarz-weiß, es ist auch viel Grauzone. Das ein oder andere Quäntchen Glück gehört auch mal dazu, das Momentum. Aber von der Ausrichtung und von dem Auftreten auch von unserer Jungs, kann man nur den Hut ziehen, was die alles rausgepresst haben in der Zeit, seit ich da bin. Das ist schon à la Bonheur, das muss man sagen.
Also ich bin mir relativ sicher, dass das nicht in den Köpfen hängen bleibt, weil wer erlebt hat, wie Dirk Schuster so eine Vorbereitung gestaltet, ich glaube, wenn die Jungs damit fertig sind.
Du sprichst dann auf diese komischen Läufe und Fahrrad. Und
zum Beispiel, ja, so diverse Runden um ein Gewässer. Ich glaube, da bleibt dann nicht mehr viel Zeit, um noch an Vergangenes zu denken.
Das ist ein gutes Stichwort, denn das erste Trainingslager geht schon los. Montag trifft sich die Mannschaft noch in Kaiserslautern und dann geht es schon los in die USA in diesem Jahr. Wie ist das entstanden? Zweitligist im Trainingslager in den USA hat man zwar auch schon gehört, aber wie kam das zustande?
Ja gut, einmal dadurch, dass der FCK wieder auf die Bildfläche kam mit einem sportlichen Erfolg. Zweitligist, man hat ja die Euphorie in der Relegation gesehen. Die DFL hatte ja dann in den letzten Jahren diese Programme schon öfters gestartet, dass ein Vereinsvertreter die DFL dann international vertreten könnte. Dann ist man auf uns herangetreten und wir haben dann ja auch mit dem Trainerteam dann abgestimmt, weil das alles eine Herausforderung ist. Das haben alle Beteiligten so noch nicht erlebt in der Form. Und es ist ja auch tatsächlich eine Vorbereitung, ist jetzt keine Promotion-Tour, was dazu kommt. Natürlich hast du den ein oder anderen öffentlichen Termin, den du auch wahrnehmen musst und solltest. Aber es geht primär darum, die Jungs vorzubereiten auf eine harte Saison.
Jetzt hat ja der FCK durch Kaiserslautern auch einen ganz tollen Kontakt zu Amerikanern, zu der US Army beispielsweise. Was verspricht man sich denn in dieser Richtung in den USA? Kann man da eventuell auch so ein paar Kontakte knüpfen, die vielleicht in Richtung Sponsoring oder Unterstützung gehen?
Weiß ich jetzt nicht. Man sollte auch nicht alles messbar immer machen. Ich glaube, das ist ja jetzt auch vom Image und von der Strahlkraft und auch für uns, mal über den Tellerrand hinauszublicken, mal ein Minnesota FC zum Beispiel, die in der MLS spielen in der höchsten amerikanischen Liga. Wie trainieren die? Was haben die für Gegebenheiten? Sind die Trainingsanlagen völlig anders wie bei uns? Ist da eine andere Trainingssteuerung? Vielleicht haben wir dann den einen oder anderen Kontakt mal mit einer Footballmannschaft. Ja, wie trainieren die zum Beispiel? Die haben ja auch ihre klaren Unterteilungen in Offense und Defense. Sie haben einen Offense Coordinator und einen Defense Coordinator. Also kann man sich da vielleicht nochmal was abschauen. Aber primär geht es ja darum, auch Erfahrungen zu sammeln, auch für die Jungs mal was anderes zu sehen, einen ganz anderen Input zu kriegen, und dann natürlich ist die teambildende Maßnahme dann auch nicht zu unterschätzen.
Ich glaube, du hast jetzt ja schon angesprochen, es gibt viele verschiedene Aspekte, die da wichtig sind bei so einem Trainingslager. Natürlich, ich meine, es wäre ja auch vermessen zu sagen, wir fahren da nur aus Promotion-Zwecken hin, ihr habt ja eine schwere Saison vor euch, ihr müsst euch ja wirklich vernünftig vorbereiten, aber das Sportliche ist das eine, der Teamgeist und so weiter, aber natürlich, ich meine, man fährt ja auch schon dahin, um eine gewisse Sichtbarkeit zu haben, um sich nochmal ein bisschen zu präsentieren. Der FCK ist schon recht bekannt, aber kann sich ja noch den ein oder anderen Bekanntheitsgrad international dazu gewinnen. Was ich mich gefragt habe bei dieser ganzen Geschichte, auf der einen Seite ist es ja total wichtig, in Kaiserslautern ja auch schon eh und je, du brauchst potente Unterstützer, du brauchst Sponsoren, du musst vielleicht das Merchandise irgendwie ankurbeln. Und auf der anderen Seite gibt's ja auch immer wieder viel Kritik an diesen Dingen. Ich denke da zum Beispiel, wenn es an die internationale Vermarktung geht, daran, dass jetzt zum Beispiel Anstoßzeiten entsprechend gestaltet werden, dass dann mal abends spät gespielt wird. Oder es wird ja auch immer wieder auch in Deutschland darüber diskutiert, ob vielleicht irgendwann mal ein Finale international stattfindet.
Ich lese ja auch immer, dass die Basis quasi immer mehr verlassen wird. Das kann ich jetzt nicht bejahen, weil wir allein von der DFL, nicht nur deswegen, nicht falsch verstehen, aber wir haben ja unsere regelmäßigen Sitzungen, auch weil wir natürlich auch von unserer Seite Feedback wollen von unserer Szene, egal in welcher Fanszene. Da haben wir jetzt die DFL-Geschichte gehabt. Ich glaube, in Deutschland haben wir ja 50+1 nach wie vor, und ich glaube, das tut uns allen gut, das tut uns auch gut von der Basis, die nicht zu verlieren, zu der Vermarktung. Wenn du Italien siehst, da ist jeder Besitzer 100% erreichen, genauso wie in England oder in anderen Ligen teilweise auch. Trotz allem musst du ja konkurrenzfähig sein. Darum geht's ja auch. Ne? Wir dürfen ja auch nicht Thema Tellerrand hinausblicken, links und rechts vergessen, weil die Liga soll ja trotzdem konkurrenzfähig mit den ganz Großen noch sein. Und dass wir dann nicht das bezahlen, also eine Liga, was jetzt die ganz Großen machen in ausländischen Ligen, ist auch klar. Aber trotz allem, wie in jedem Wettbewerb, sollst du wettbewerbsfähig bleiben. Also ne, du kannst nicht alles haben. Ich kann nicht nur Tradition haben und wie früher den Kommerz komplett ausschalten, weil die Zeiten haben sich geändert. Ne? Mit meinem Sohn oder was die alles machen heutzutage im Internet, TikTok und was da alles gibt. Da gab es früher bei uns kein Smartphone, aber ich kann jetzt sagen, früher hat es kein Smartphone gegeben, also finde ich das nicht gut und ich lasse das weg und ich gucke mir das gar nicht an. Und so ist das beim Kommerz auch. Es muss wie immer eine Balance da sein, es muss eine Basis da sein, man darf die Basis nicht verlassen. Die darf man auch nicht vergessen. Das ist elementar wichtig, weil das ist unser Asset. Also wenn unsere Jungs jetzt schon wieder anfangen zu basteln und fleißig sind und schon voller Vorfreude sind auf die neue Saison, was da alles in der Westkurve wieder vorbereitet wird, dann ist das ein Alleinstellungsmerkmal, gerade bei uns. Das ist unique, finde ich. Diese Fankultur ist nicht überall so, deswegen gucken ja alle auch nach Deutschland. Ich kenne viele Engländer, die kommen nach Deutschland zu spielen, weil es in England mittlerweile viel zu teuer ist, nur ein einzelnes Spiel zu besuchen. Da ist ein Wochenendtrip nach Deutschland, inklusive Karte, inklusive Essen, günstiger, als wenn die eine Karte in einem Premier League-Spiel kaufen zum Beispiel.
Ich glaube, ich kann anhand von einem Beispiel, ich will jetzt auch gar nicht zu sehr drauf rumreiten, aber ich glaube, ich kann anhand von einem Beispiel nochmal ein bisschen deutlicher machen, worauf ich eigentlich raus wollte. Ihr geht mal davon aus, ihr fahrt jetzt in die USA, ihr merkt, das ist ein super Markt für uns. Wir haben das hat unheimlich viel Potenzial. Die DFL denkt sich vielleicht auch oder merkt auch, oh, wir haben so ein paar Vereine, da macht das Sinn. Wir wollen mehr Leute in den USA erreichen. Wenn das könnte ja theoretisch dazu führen, dass irgendwann einer sagt, okay, dann machen wir jetzt auch wenigstens mal ein Spiel die Woche zu so einer Anschlusszeit, dass sie das in den USA vernünftig live schauen können.
Deswegen haben wir ja die 50+1 Regel, deswegen haben wir ja auch eine DFL, deswegen haben wir ja auch den Zusammenschluss der 36 Vereine, und die letzte Abstimmung ist ja bekannt, dass genau diese Dinge unserer Meinung nach, ich kann ja nur für mich und für die aktuelle Situation sprechen, ich weiß nicht, was in 10 Jahren ist, aber dass wir der Meinung sind, ein Pokalfinale ist ein Pokalfinale, und in Deutschland ist das schon immer in Berlin gewesen und da wird es auch weiterhin bleiben. Aktuell, so der Stand jetzt, so wie das Wembley ist, da werden alle Länderspiele in England zum Beispiel gemacht. Nur das sind ja Sachen, die eine Mehrheit entscheiden muss. Ne? Du bist ja nicht allein auf dem Planeten, sondern du musst dich mit den Großen und den Kleinen und allen zusammensetzen. Jeder hat so seine Bedürfnisse und das bei 36 verschiedenen Vereinen. Da kann man sich ja vorstellen, wie schwierig das Ganze ist, da mal einen Konsens zu finden. Trotz allem, Anstoßzeiten haben wir ja jetzt schon verändert. Die Montagsspiele sind wir damals angegangen, das wurde ja auch dann geändert und wir versuchen ja also ich kann nur für uns sprechen, wenn wir abstimmen, familienfreundlich und fanfreundlich wie möglich die Spiele stattfinden zu lassen, weil wir hatten in der dritten Liga 13 Uhr Anstoß mal mittags, das hast du dann auch mal in der zweiten Liga, aber wenn es dann in den Morgen reingeht, wie teilweise in der Premier League, dann ist es halt, ja, sagen wir mal, kritischer zu sehen. Ich wäre jetzt kein Freund davon, aber wie immer entscheidet da die Mehrheit. Aber trotzdem sollte man das versuchen, nicht ganz so auseinander zu bröseln. Also Samstagabend war früher kein Primetime für zweite Liga. Jetzt haben wir uns dieses Jahr riesig gefreut. Ich weiß gar nicht, wie viele Samstagabendspiele wir hatten mit Flutlicht. Samstagabend, das kannten wir ja gar nicht. Sondern Flutlicht war auf dem Betzenberg Freitagabends gewesen in der Vergangenheit. Aber trotzdem waren die Spiele alle geil.
Ich komme nochmal auf diese Etats zurück. Ihr profitiert ja auch. Der Kicker hat zum Beispiel ausgerechnet, allein die TV-Gelder steigen jetzt angeblich 9,2 Millionen. Aufstellung vom Kicker. Musst du jetzt auch nicht bestätigen oder dementieren. Aber
naja, die Kosten steigen ja auch. Ne?
Also klar, das vergisst man. Aber man profitiert ja auch durch gewisse Verträge, die abgeschlossen werden. Das ist ja wohl nun mal Fakt. Wir wollen nochmal kurz auf die Kaderplanung zurückkommen. Es sind ja einige Abgänge zu verzeichnen, unter anderem von den ausgeliehenen Rapp oder auch Breville, denke ich mal. Ein Neuzugang, Jan Elvidi, da würde mich mal interessieren, die Verträge gehen ja normalerweise bis zum 30.06. Mhm. Fährt er schon mit in die USA oder gibt es da noch Probleme?
Ja, das ist wie gesagt, so ein Special Thing. Wir haben immer mit den Vereinen, jeder Verein hat das, ein Gentleman Agreement, dass die eine Trainingsgenehmigung, die musst du dir auch, weil der Spieler ja auch versichert sein muss, einholen, dass er dann vor dem 1.7. auch schon bei dir mit trainieren kann, obwohl es ja schon dein neuer Spieler ist und er in einem anderen Verein nicht mehr ist. Aber das ist durch die Vertragsgestaltung ebenso. Aber das ist alles kein Problem.
Fahren noch weitere Neuzugänge mit?
Ja, ich hoffe. Ist alles was eng. Wenn du Medizincheck noch reinbringen musst und die Pässe, die Anträge für Amerika, wir fliegen ja Dienstagmorgen sehr, sehr früh. Ideal ist der ein oder andere noch im Flieger dabei. Wir werden die Plätze nicht leer lassen, die wir gebucht haben. Die werden voll sein, eventuell auch mit dem ein oder anderen Nachwuchsspieler.
Was mich mal interessieren würde, ist der Vergleich Vorbereitung letzte Saison, Vorbereitung jetzt. Du hattest vor einem Jahr oder vor etwas länger als einem Jahr eine ganz andere Situation. Du hattest ja noch keine Planungssicherheit. Mhm. Das, ist da, ne? Das war noch Relegation und da war noch nicht so ganz klar, zweite, dritte Liga. Das heißt, ihr hattet erst relativ spät die Gewissheit, wir haben jetzt hier den Fakt, zweite Liga. Dieses Jahr ist es ein bisschen anders. Kannst du es mal vergleichen, wie es für dich auch ist?
Ja, du kannst viel mehr Vorgespräche führen, ne? Also, aber auch da sind ja bei den anderen teilweise noch keine Planungssicherheiten drin. Ne? Siehe Relegationsspiele, wann die welche sind oder im Ausland genauso. Manche Ligen spielen länger, aber du kannst von deiner Seite ja auch schon ein bisschen verbindlicher vorgehen. Nur die andere Seite, die ist dann erstmal auf Hold. So, und letztes Jahr war von unserer Seite gar nichts verbindlich, sondern da konntest du noch weniger verbindliche Vorgespräche führen, weil alles im Konsens, wenn dann, ne? Wenn dann. Wo du kannst dann schon viel mehr Sachen vorbereiten. Und das hoffen wir, dass wir das dieses Jahr dann auch so umsetzen können. Wobei es fast keinen Unterschied macht, weil durch die Länge des Transferfensters kommt die Dynamik wie immer erst, wenn die Vereine starten, wenn die ersten Spiele absolviert sind, wenn die ersten Entscheidungen getroffen sind. Der eine Trainer hat eine neue Idee oder es ist ein Angebot nochmal für einen Spieler auf den Tisch, dass das ganze Karussell dann wieder Fahrt aufnimmt und dann kommen die ganzen Wechsel dann, die sich dann nachziehen. So kann man das dann sehen auch. Ist immer schwierig zu sagen, du hast zwar Planungssicherheit, aber tatsächlich nach vorne zu kommen ist ja sehr, sehr unterschiedlich. Wie bei Elvedi, da kann man jetzt sagen, das war ein Spieler, der war relativ früh auf dem Markt, wenn man das sagen will, früh. Aber er war klar, dass der Vertrag ausläuft. Er war klar, dass er zu uns will. Wir waren klar, dass wir ihn machen. Da konnte man hinter den Kulissen schon früher da alles klar machen, auch wenn es noch nicht offiziell war. Ne? Mhm. Sondern die anderen Sachen, die Die werden angeschoben, die werden besprochen und gerade im Trainingslager jetzt wäre schon gut, wenn der ein oder andere da ist. Aber ich glaube, mittlerweile haben sich auch die Trainer dran gewöhnt, dass sie nicht ihre Mannschaft komplett zusammen haben. Über die Jahre, glaube ich, ist das ihnen jetzt auch klar durch die Gegebenheiten, dass das nicht möglich ist.
Ja, zumal ja das Transferfenster erst wieder Ende August schließt.
Naja, am 1.9. und noch bis 18 Uhr. Also das sind, ja, stimmt, ist schon ja, wieder ein Tag länger.
Ist ja wieder ein Tag länger. Zumal die Saison ja relativ früh schon beginnt.
Ne? Das genau, heißt, also du hast schon sechs Spiele, ne? Ja. Hast schon sechs Spiele absolviert, jede Mannschaft und ja, es kann trotzdem noch viel
Wenn
passieren.
Wenn man mal so auf die letzten Ergebnisse schaut, da steht oft die Null vorne und hinten gab es doch den ein oder anderen Gegentreffer. Frage, die sich darstellt, es wird auf mehreren Positionen nachgebessert.
Absolut. Mhm. Ja, wir haben ja auch jedes Jahr den Kader. Das ist ja nichts Außergewöhnliches, jedes Jahr den Kader zu modifizieren, zu verbessern, möglichst in jeder Position. Bei uns können wir jetzt mal ausnehmen, die rechte Seite, die doppelt besetzt ist und unsere Torhüter-Situation, wenn immer unter der Prämisse, es verletzt sich keiner oder es kommt keiner mit einem kurzfristigen Wechselwunsch auf uns zu. Ne? Das ist ja im Fußball immer relativ mit der Planungssicherheit. Es kann sich ja morgen schon wieder was ändern, wenn ein Spieler oder ein Berater eine andere Idee hat. Aber dann musst du auch noch die Option A, B oder eine Schublade haben.
Es ist so ein Name gegeistert bei den Fans, Dominik Heinz, früherer Spieler. Ihr habt ja schon in der Vergangenheit häufig mal Leute zurückgeholt, die eine FCK-Vergangenheit haben. Kann man sich das grundlegend mal vorstellen?
Beim Fußball kann man sich alles vorstellen. Ist doch völlig normal, wenn ein Spieler aus der Region, der hier war und Profi ist und in der ersten Liga spielt und nur noch ein Jahr Vertrag hat beim aktuellen Verein, nur der ist natürlich auch in der ersten Liga, da sind wir wieder bei den monetären Dingen, da müssen viele Dinge abgeklärt werden und da hast du jetzt ja viele Sachen, die besprochen werden müssen. Wir müssen das Gesamtbudget dann auch im Auge behalten. Wo hast du die Prämissen? Musst du dann überlegen, kommt dann noch auf der einen Position der rein, der du den auch eingeplant hast, wo dich dann richtig nach vorne bringt? Dann musst du da schon noch ein bisschen was in der Hinterhand haben. Aber klar, das ist auch ein hochinteressanter Spieler.
So Spielern bietet man ja meistens in den Gesprächen, kann ich mir zumindest vorstellen, an, bei uns kannst du halt mal wieder spielen in der zweiten Liga. Jetzt gab es ja diesen Fall mit Philipp Clement. Da hat man sich wahrscheinlich, oder zumindest mal wir Außenstehende, haben sich da auch gedacht, oh, der muss doch eigentlich Stammspieler sein. Der hat am Ende oder in der Rückrunde nicht mehr so die Rolle gespielt. Und es wurde zumindest mal häufig diskutiert, es gäbe Probleme mit dem Trainer. Klar, es ist ein Mannschaftssport. Der Trainer stellt auf. Der Trainer hat auch seine persönlichen Kicker, die er da gerne sieht. Um jetzt das Beispiel Heinz nochmal zu bringen, wenn man mit so einem Spieler verhandelt, dann sagt man ihm ja schon, du hast in der ersten Liga jetzt nicht mehr die Anteile, die du dir vielleicht vorstellst. Bei uns ist zweite Liga, da kannst du durchaus, wenn die Leistung stimmt, Stammspieler werden.
Ja gut, wenn ein Spieler aus der ersten Liga kommt, dann muss er sich erstmal damit auseinandersetzen, ob er das wirtschaftlich mitgeht, das ist aber dann seine Sache. Er muss das dann entscheiden, ob er das eine oder andere verzichten will und dann eine neue Perspektive bekommt. Bei Philipp Clement war das so, dass schnell klar war, dass beide Seiten wollen und dass er auch unbedingt ja wieder zurück wollte und dass wir auch wollten und dass wir 100% hinter diesem Transfer gestanden haben, genauso wie der Trainer. Also wenn wir sagen wir, dann ist das alle. Und auch, aber da gibt es natürlich für keinen Spieler der Welt eine Einsatzgarantie oder eine Platzgarantie, sondern jeder muss sich das hart erarbeiten. Das ist halt das, was der Trainer entscheiden muss. Der hat 6, 7, 28 Individuen und muss für den nächsten Gegner die ideale Elf ausfälschigen, seiner Meinung nach, die da am besten zur Verfügung steht. Und wir haben den Philipp geholt, weil es ein super Fußballer ist und er hat angedeutet, wie wichtig er sein kann. Er ist noch nicht auf seinem Höchstzenit, also er kann zulegen. Deswegen bin ich froh, dass er jetzt schon da ist, dass er eine komplette Vorbereitung mit uns auch mitnehmen kann. Das vergisst man ja auch immer. Die Vorbereitung im Sommer war dann auch später. Da haben wir ja viele Spieler, die relativ spät gekommen sind, genauso wie mit Nicolas Depreville im Winter, der erst spät kam, auch nicht, sagen wir mal, im besten Zustand gewesen, weil er ja natürlich auch vertragslos war. Aber da haben wir auch eine Win-Win-Situation draus gemacht. Leider haben wir körperlich dann doch nicht so hinbekommen, wie er sich das und wir uns das auch gewünscht hatten. Und im Endeffekt, trotz allem, war das eine gute Geschichte, weil wir wenig Risiko hatten und er durfte ja nochmal sich auf sich aufmerksam machen, sonst kriegst du so ein Kaliber nicht. Und er hat sich für was anderes entschieden, auch völlig legitim. So ist das Geschäft. Manchmal entscheidet sich der Verein für was anderes, manchmal der Spieler. Das muss man sportlich hinnehmen und dann muss man nach neuen Alternativen Ausschau halten.
Kennst du ja lange genug, das Geschäft.
Was mich mal noch interessieren würde, so abgesehen von der Mannschaft, was hat dieses Jahr zweite Liga und jetzt auch diese Planungssicherheit mit dem zweiten Jahr in Folge zweite Liga mit euch als Club gemacht? Ihr habt ja auch, glaube ich, jetzt wirklich die Möglichkeit gehabt, teilweise auch Strukturen nochmal zu verändern, zu verbessern. Du hast auch Unterstützung bekommen durch NSHIRI. Ihr habt, glaube ich, auch an der einen oder anderen Stelle auf der Geschäftsstelle nachgebessert oder und euch Unterstützung geholt. Also wie sehr hilft einem das auch einfach nachhaltig, sich besser aufzustellen, diese zweite Liga?
Ja, das kann man nicht beschreiben. Also wir haben ja dieses Jahr, das ist ja die Planungssicherheit, die du dann auf der Geschäftsstelle dann umsetzen kannst, im Ticketing, im Merchandising, in der Planungssicherheit mit neuen Posten. Wie gesagt, wir haben die kaufmännische Direktion mit der Saskia Bubigera. Wir haben den Ines Heyer als technischen Direktor, der auch sehr schnell sehr gut integriert wurde, der auch schon mittendrin ist im Thema, um uns da im Scouting-Bereich zu unterstützen. Auch den werden wir noch ein bisschen ausweiten. Da sind wir noch lange nicht am Limit, werden da personell auch noch ein bisschen draufpacken. In der Analyse auf der Geschäftsstelle haben wir auch den ein oder anderen Abgang gehabt, den haben wir auch ersetzen können. Also da sind wir jetzt auch Thema Nachhaltigkeit, Thema Digitalisierung, brauchst einfach immer mehr Manpower. Heutzutage ist der Umfang ein ganz anderer wie früher. Da sind wir auf einem guten Weg. Ticketing ist mit dem Online jetzt an den Start gegangen. Das nach Anfangsproblem wird es jetzt auch langsam besser. Ist ja klar, dass du, wenn du am ersten Tag rausgehst und 10.000 Dauerkarten zeichnest, dass du dann halt länger in der Warteschlange bist als normal. Aber das ist ja zum Glück noch ein paar Tage auf. Und da haben wir viel vorarbeiten können. Die zweite Liga gibt dir aber nur ein Jahr die Sicherheit, weil du musst dir jedes Jahr dieses Jahr ja auch verdienen. Also es ist kein Selbstläufer in der kommenden Saison zu sagen, wir sind sicher in der Liga oder wir gehen sicher hoch, sondern da wird ja nichts geschenkt. Und das sehen wir jetzt wieder an der Liga, was da los ist. Deswegen, wir bleiben bei uns, wir sind demütig, ohne natürlich die Ansprüche des Umfelds und die eigenen Ansprüche dann zu vergessen.
Und der alte Biersponsor ist wieder da aus der Region. Das möchte ich nicht vergessen zu erwähnen. Ich will noch ganz kurz zum Ende zwei Themen ansprechen. Zum einen den Nachwuchs. Bei der zweiten bleibt es in der Oberliga, relativ enttäuschend die Saison. Wie wichtig wäre der Aufstieg U17, U19 wieder in die Bundesliga? Ich glaube, da kann man auch das ein oder andere Talent dann eher binden, wenn man Bundesliga spielt.
Ach, relativ enttäuschend. Bei der U21 will ich jetzt nicht sagen. Wir haben mit einem Durchschnittsalter von 19 Jahren die Playoffs erreicht. Also das war das Minimalziel, das war schon ordentlich. Klar, dann in den entscheidenden Spielen, man hat ja gesehen, die TuS ist hochgegangen. Mit einer sehr erfahrenen, gestandenen Mannschaft. Wir werden da aber von unserem Weg nicht abrücken, weiterhin die Jungs da frühzeitig an die Verantwortung ranzuführen. Und die U19, U17, die haben jeweils eine gute Halbzeit und eine schlechte Halbzeit gespielt oder eine nicht so gute Halbzeit mit einem Auswärtspunkt. Und wir haben jetzt Freitagabend die Chance mit der U17, Samstagmittag mit der U19 den Sprung in die Bundesliga zu schaffen. Wäre sehr wichtig. Deswegen alle Leute, die uns da unterstützen wollen, sind herzlich eingeladen, auf Platz 4 zu kommen.
Unbedingt. Und am Ende vielleicht noch mal kurz, diese Thematik ist ja jetzt noch mal aufgekommen. Betzenberg, der wird nicht mehr umgelegt, der ist nun mal halt in einem Wohngebiet. Es gibt immer mal wieder Probleme bei An- und Abreise, gerade jetzt in der zweiten Liga, wo knapp 50.000 kommen. Es gab jetzt die Diskussion auch wieder mit der Polizei in Kaiserslautern. Es gab Kritik von gewissen Fangruppierungen, dass da die Behandlung nicht so ist. Wie weit seid ihr da immer mit im Boot, wenn es diese Diskussionen gibt?
Wir haben ja jedes Jahr, also vor der Saison, die große Sicherheitsbesprechung und auch nach der Saison die Sicherheitsbesprechung, die haben wir jetzt auch wieder am Ende Juni, also am 30. glaube ich. Und dann haben wir nochmal einen separaten Termin, wo wir auch nochmal das Düsseldorf-Spiel aufarbeiten werden mit der Polizei und da nochmal ins Detail gehen werden. Es ist sicherlich sehr, sehr schwierig, wenn 40 oder 50.000 Leute in einem Wohngebiet, wo du nur zwei Zufahrtsstraßen hast, zum Betzenberg zu gelangen und auch wieder dann so sicher wie möglich dann ja runterzuführen. Da werden wir wieder dran sein. Wir sind am Verkehrskonzept dann auch mit der Stadt im Austausch, dass wir da ja in der neuen Saison vielleicht versuchen, ein bisschen innovative neue Wege zu gehen. Aber da kann ich auch nur sagen, ist das Verhältnis sehr, sehr gut. Wir haben mit der Frau Kimmel auch einen guten Austausch gehabt und ein gutes Erstgespräch gehabt und wir werden das weiter auch vertiefen.
ich glaube, ich will jetzt nicht dieses Fass komplett aufmachen, aber ich will, glaube ich, eine Sache sagen, die, glaube ich, der Thomas nicht so einfach sagen kann. Ich bin der Meinung, dass die Polizei in Kaiserslautern da durchaus Verbesserungspotenzial hat, was ihre Einsätze rund ums Fritz-Walter-Stadion, rund um die Spiele angeht. Ich bin auch der Meinung, dass da teilweise sehr, sehr überzogen vorgegangen wird gegen die Heimfans im Speziellen und dass da auf jeden Fall nochmal drüber gesprochen werden sollte. Also es ist sicherlich so, es gibt überall in allen Vereinen und bei fast jedem Fußballspiel Chaoten. Die gibt's bestimmt auch beim FCK, aber die überwiegende Mehrheit der Fans, die zu einem Heimspiel beim FCK geht, auswärts auch, aber vor allem auch bei einem Heimspiel, das sind vernünftige Leute und die machen in der Regel auch keinen Ärger. Es gibt natürlich Spiele, die sind mit einer gewissen Brisanz. Aber ich glaube, das letzte Heimspiel, wo es jetzt da so ein bisschen eskaliert ist, das war eigentlich kein Spiel, wo es hätte derart auch von Polizeiseite aus eskalieren müssen. Es ist natürlich, wir waren alle nicht vor Ort. Es gibt ja auch, wird ja auch drüber gesprochen, dass angeblich, dass da Einsatzkräfte quasi attackiert worden sind. Das ist natürlich ein absolutes No-Go. Das darf natürlich nicht passieren. Aber ich glaube, das ist meine persönliche Meinung, dass da auf jeden Fall nochmal intensiv drüber gesprochen werden muss, wie man in Kaiserslautern mit den Fußballfans umgeht von Seiten der Polizei.
Werdet ihr mit Sicherheit machen. Thomas, herzlichen Dank für den Besuch. Ich wünsche euch eine gute Reise in die USA und natürlich auch sportlich viel Erfolg. Zwei Testspiele gibt's ja. Und da werden wir uns mit Sicherheit auch im Anschluss nochmal drüber unterhalten, wie das denn war. Ganz kurz noch, Heidenheim und Darmstadt in der Bundesliga sind aufgestiegen. Ich persönlich bin ein Fan von Frank Schmidt, also das ist jetzt meine persönliche Meinung. Welche Rolle können die beiden Teams im kommenden Jahr in der Bundesliga spielen?
Ja, beide mit Außenseiterchancen ist ganz klar. Die Liga hat man ja jetzt gesehen in den Relegationsspielen, wenn du einen HSV gegen Stuttgart gesehen hast, da war ja relativ klar zu sehen, welche Mannschaft in der ersten Liga war und welche in der zweiten. Deswegen müssen die sich strecken, aber die beiden Trainer, die ich ja auch gut kenne, und der Thorsten wird auch wissen, was er noch nachjustieren muss, und der Frank genauso. Deswegen, die sind ja auch gerade am Anfang ihrer Planung, noch nicht am Ende. Die werden auch wissen, auf die Prämissen zu achten. Es wird eine schwierige Saison, aber ich hätte gern das gleiche Problem.
Wir werden die Bundesliga natürlich verfolgen, aber auch die stärkste zweite Liga der Welt. Du hast es mal angedeutet. Herzlichen Dank, Thomas. Noch ein Hinweis, dein FCK, da sind wir natürlich auch weiterhin für euch da, wenn die Saison wieder losgeht, mit Desi Krause. Und nochmal der Hinweis, der Podcast, das teuflische Wunder FCK, den haben wir auch noch auf dem Markt und auf allen Plattformen. Aber jetzt geht's zunächst mal um Thomas Hengen. Viel Spaß euch in den USA.
Vielen Dank.
Vielen Dank, Sebastian.
Sehr, sehr gerne.
Und das war
nur der FCK. Der SWR Sport Podcast.
Tor für den FC!